Der ganze Journalismus geht natürlich in Teilen auch zum Bewegtbild. Das ist absolut so, ne? Der Bewegtbildbereich spielt eine immer größere Rolle. Das war vor Jahren noch absehbar, ne? Also das finde ich auch richtig. Also die Ergänzung finde ich richtig. Ich versuche nur klarzumachen, dass der journalistische Genauigkeitsgrad, also die Recherche und auch die Nichtbeliebigkeit, auch in der Haltung, wie man was produziert, dass der zu tun hat mit Zeit und mit Aufmerksamkeit und mit Genauigkeit, ne? Und das ist schon ein Trend, warum ich der Meinung bin, dass Medien und Bewegtbild im Journalismus und überhaupt der ganze Medienbereich auch in Deutschland nach wie vor eine führende Rolle spielen wird. Also es gibt keinen Grund der Welt. Ich habe manchmal Elternsprechstunde, wo die dann sich erkundigen, ob sie ihre Kinder zum Filmemachen bringen sollen. Und dann sage ich, der Medienbereich, egal wie schwierig er ist, aber welcher Bereich ist nicht schwierig? Also jeder kann es Automobilindustrie nehmen. Ich würde sagen, der Medienbereich hat dennoch unglaubliche Zukunftschancen.
Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider. Wenn ich richtig recherchiert habe, hat mein heutiger Gast seinen ersten Film mit so ungefähr 13 Jahren gedreht. Super 8 gab es damals noch. Was danach kam, war eine ungewöhnliche Karriere, eine einzigartige Karriere. Vom Journalisten über den Unternehmensgründer zum CEO der UFA und man kann sagen wieder zurück. Er ist jetzt praktisch wieder an den Anfängen, dazu kommen wir gleich. Und auf diesem Weg sind Filme und Serien entstanden, die wirklich jeder kennt. Zum Beispiel unsere Mütter, unsere Väter. Der Sandmann mit dem legendären Götz George. Aber auch Der Junge muss an die frische Luft, die Verfilmung des Lebens von Harpe Kerkeling. Harpe Kerkeling, meine Güte. Mein Gast sagt, dass er als Filmemacher auch Journalist geblieben sei. Das freut mich umso mehr. Und wer ihn kennt, der weiß, wie wichtig es ihm ist, dass er Filme macht, die nicht nur unterhaltsam sind, sondern auch von gesellschaftlicher Relevanz und die eine Haltung widerspiegeln. Und jetzt muss ich eigentlich gar nicht sagen, wer hier ist. Ich freue mich sehr, dass Nico Hoffmann heute hier ist. Auf dem Weg, lieber Nico, das hast du gerade erzählt, auf dem Weg von Hamburg, Zwischenstation in Hamburg nach Föhr.
Ja.
Wo du jetzt 4 Wochen bist
auf Föhr. Ich habe von einem guten Freund, der krank wurde, das Haus gekauft, zu einem Preis, der damals noch niedrig war. Und ich liebe die Insel und ich liebe die Menschen dort. Und der Weg führt mich dann ständig über Hamburg.
Das ist gut. Und dann in Borksum, richtig?
In Borksum,
Borksum, genau. Richtig. Für die, die sich mit Föhr auskennen, eine wunderschöne Insel, kann man nur empfehlen. Fast zu jeder Jahreszeit. Oder gibt es Jahreszeiten, bei denen du nicht da bist?
Nee, ich gehe am liebsten jetzt hin, also wenn der große Schwung der Ferienurlauber weg ist.
Genau. In diesem Podcast spreche ich ja viel mit Menschen, wie sie geworden sind, was sie geworden sind. Und immer ist auch die Frage, wann hat das eigentlich das Ganze angefangen? Und es ist ganz, ganz selten, so wie bei dir, dass du sehr, sehr früh wusstest, eigentlich schon als kleiner Junge, du willst Filmemacher werden. Wie kam das? Warum wusstest du so früh, dass du Filmemacher werden möchtest?
Also man muss dazu sagen, dass ich in einem Journalistenhaushalt aufgewachsen bin.
Deine Eltern haben bei Mannheimer Morgen gearbeitet?
Meine Mutter war bei Mannheimer Morgen, später bei der FAZ und mein Vater war bei der Rheinpfalz.
Okay.
Aber beide Eltern haben die Pressearbeit der Mannheimer Filmwoche betreut und haben mich dann quasi als kleines Kind immer in das Helvetia-Kino nach Seckenheim zur Vorauswahl mitgeschleppt. Und ich musste dann, also wenn die Filme nicht jugendfrei waren, dann wurde ich quasi unterm Sitz hinuntergedrückt, damit ich nichts sehe. Und dann bin ich wieder hochgekommen. Aber diese Begegnung mit dem Film war quasi sehr, sehr früh. Und das ging mit 6, 7 Jahren los. Dann angefangen mit Dia-Projektoren, sowohl Disney-Dias an die Jalousie zu projizieren und später dann mit Super 8 wirklich erste Filme gemacht.
Aber nochmal, das eine ist ja, wenn man einen Film guckt, also ich kenne eigentlich kaum Kinder, die nicht gern Filme gucken, aber wie kam bei dir dann dieses, ich muss das auch machen, ich will das auch machen?
Ja, ich glaube, beginnen tut es wirklich mit der Faszination des dunklen Raums, dass ein dunkler Raum ist und es entsteht vor dir was auf einer weißen Leinwand. Also das ist ein ganz magischer Effekt. Also heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, weil alle natürlich mit ihren Handys rumspielen und das gewöhnt sind von klein auf. Aber damals, also ich bin 59 geboren, also damals war das quasi was sehr Ungewöhnliches, überhaupt mit Film was zu tun zu haben. Und die Faszination ist natürlich dann rauszukriegen, wie funktioniert das? Also man will dann quasi wissen, wie geht es überhaupt? Ne?
Nicht, wie funktioniert es technisch oder das doch erstmal auch.
Also am Anfang tust du die Dias dir genau anschauen. Das waren sowohl Disney, Donald Duck Dias-Streifen, die du durchschieben konntest durch einen Projektor. Das war ein roter Projektor mit Batteriebetrieb. Und dann habe ich die Dias später selbst gemalt mit Filzstift und habe dann versucht, es zu imitieren. Und dann ist der nächste Schritt natürlich Super 8 und dann die erste, ich glaube, von Revue, Quelle, das gab es damals noch für 99 D-Mark, war das die allererste Kamera. Und dann wurde es immer professioneller. Also es wurde dann wirklich, das war Learning by Doing. Also ich habe dann angefangen zu drehen mit Klassenkameraden. Ich hatte einen sehr aktiven Deutschlehrer und dann ist quasi das irgendwo zum Hobby geworden und später zum Beruf.
Was war der erste Film? Also wo du sagen würdest, das war richtig immer so ein abgeschlossenes Projekt von dir?
Also der erste Film war im Deutschunterricht, da war ich vielleicht 12. Das war eine Lesebuchverfilmung, Kapitän Frissell operiert, spielte übrigens absurderweise in Hamburg auf dem Schiff.
Okay.
Das war die frühe Verbindung mit Hamburg. Und das haben wir dann auf dem alten Neckardampfer, der aber auf dem Rhein stationiert war, haben wir das dann wirklich 4 Wochen lang, das war so ein Gastronomieschiff, was vom Neckar rüberkam. Und da haben wir dann wirklich 4 Wochen gedreht mit der Schulklasse.
Und dann habt ihr es aber gezeigt, du hast irgendwann auch mal einen Film zu Hause gezeigt und hast sogar 10 Pfennig, das muss man sagen, das war damals die Währung,
ja.
Pfennig, Mark, Eintritt genommen, stimmt
das? Ja. Ich habe sehr früh das dann begriffen, dass man das dann auch vorführen kann. Das hat begonnen mit den eigenen Filmen, also dann teilweise mit 10 Pfennig, später war es 1 D-Mark. Und dann habe ich irgendwann den Schein gemacht für die Projektoren der Stadtbildstelle, da konnte man ganz tolle Filme ausleihen. Und dann habe ich das komplett kommerzialisiert bis zu Kirchensälen mit 300 Leuten und habe dann quasi Filmvorführung für die ganze Schule gemacht.
Also das war alles noch in deiner Zeit als Schüler?
Das war die Zeit als Schüler.
Wie gut warst du denn da als Schüler dann, wenn du nebenbei
so mittelmäßig? Viel,
mittelmäßig.
Okay. Also ich war in Deutsch gut, ich wollte immer Journalist werden und ich hatte mathematisch und so hatte ich überhaupt nichts auf der Rolle. Also da war ich wirklich miserabel eigentlich.
Aber die Vorstellung, also gerade bei deinen Eltern zu sagen, der wird Filmemacher, die hat sich offensichtlich erstmal nicht durchgesetzt, weil du bist dann ja nach dem Abitur Journalist geworden.
Ich bin, also nach dem Abitur war es ganz schwierig, meine Eltern haben sich getrennt, weil meine Mutter die größere Karriere gemacht hat, die ging dann wirklich zur FAZ und mein Vater war Chef vom Dienst von der Rheinpfalz, später Bonner Korrespondent, also ich würde sagen.
Beides auch nicht schlecht oder so.
Ja, aber, aber der berufliche Weg der Mutter war natürlich dann in den damaligen Zeiten fast schon feministisch. Ich habe in der Scheidung sehr gelitten, also auch in dem Weggang meines Vaters sehr gelitten und ich bin auch sehr früh von zu Hause ausgezogen und meine Mutter wollte eigentlich unbedingt, dass ich Jura studiere und auf gar keinen Fall Journalist werde, also die wollte, dass ich irgendwie Jurist werde. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, ich studiere jetzt Jura in Mannheim und bewerbe mich aber auf der Filmhochschule und wenn ich genommen werde, dann mache ich Film und wenn ich nicht genommen werde, dann studiere ich Jura weiter.
Okay.
Ich habe in der Tat ein Volontariat gemacht, begonnen während des ganzen Studiums bei Mannheimer Morgen, weil mich der Journalismus natürlich angefixt hat, vor allem die Recherche, aber auch die Genauigkeit der Recherche. Und so hat das Ganze begonnen, ja.
Hast du es aber nicht zu Ende gemacht tatsächlich, das Volontariat?
Doch, das habe ich zu Ende gemacht. Das habe ich dann, ich hatte einen tollen Chefredakteur, Horst-Dieter Schiele, mit dem ich heute noch befreundet bin. Das war so mal ein ganz strenger, konservativer, toller Lokaljournalist, aber später dann auch wirklich Chefredakteur. Und der hat mir wirklich Redigieren und Punkt und Komma und Sprache und Haltung beigebracht und hat mir dann erlaubt, während des Studiums in München an der Filmhochschule das ganze Volontariat zu Ende zu machen.
Und du hast es bei irgendwo gesagt, glaube ich, du bist immer Journalist geblieben. Was heißt das für einen Filmemacher, dass man, wenn man Filme macht, dann nur Filme macht, die sich an Dingen orientieren, die tatsächlich passiert sind oder die so genau wie möglich sind, wo es eigentlich gar nicht so sehr fiktional, weil viele deiner Filme haben ja auch fiktionale Inhalte, aber es war immer irgendeine Geschichte dahinter, die es tatsächlich gab. Nicht immer wahrscheinlich, aber oft.
Also der wirkliche Wechsel war in der Filmhochschule von der Spielfilmabteilung zur Dokumentarabteilung. Mhm. Und das waren einfach die besseren Lehrerinnen, die besseren Lehrer, der bessere Unterricht. Und wenn du Filme machst generell, also du hast einige Titel erwähnt, ich nehme jetzt mal Unsere Mütter, Unsere Väter, oder auch Rommel oder Stauffenberg, das sind ja extrem rechercheintensive, du musst historisch genau sein, du musst eine Recherche machen, du arbeitest an so einem Film teilweise 3, 4, 5 Jahre, also es hat eine ganz, ganz lange Wegstrecke von Recherche und Genauigkeit. Und viele Themen, ich habe Scientology, den ersten Film gemacht, übrigens auch hier in Hamburg gedreht, so eine große Scientology-Gemeinde hier. Also viele meiner Arbeiten sind wirklich sehr, sehr lange und sehr, sehr gründlich recherchiert. Und da kommen dann wirklich Journalismus und Genauigkeit, Recherche und dann aber die Fiktionalisierung auch. Das kommt dann irgendwo, wenn man so will, idealerweise zusammen.
Und wenn man dann das anguckt, was du gemacht hast, unsere Mütter, unsere Väter, ja ein gigantischer Welterfolg. Und auch viele andere Dinge, die du gemacht hast, haben immer irgendwas mit Geschichte zu tun. Mit der deutschen Geschichte, aber auch mit deiner eigenen Geschichte. Was man hat das, wenn man das jetzt anguckt, denkt man, da arbeitet einer was auf, da arbeitet einer die Fragen auf, die er vielleicht nicht beantworten konnte in seiner eigenen Familie?
Das war so. Okay. Also ich würde sagen, die ganze Herangehensweise an die Geschichte meiner Familie, Nationalsozialismus, die Vergangenheit meiner Eltern. Mein Vater war Soldat, aber war eigentlich Pazifist. Der Vater meines Vaters ist in der DDR gestorben. Also der ist nicht mehr ins demokratische Deutschland zurückgekehrt, nicht mehr in den Westen. Der war komplett überzeugter Sozialist. Meine Mutter war kurz vor der Hitlerjugend. Die war viel kleiner noch. Die war fünf Jahre jünger. Mein Vater war 18, sie war 13. Also beide sind ganz klar in dieser Zeit sozialisiert worden. Und das war natürlich für uns ein riesiges Thema in der Familie, also wie man mit dem Dritten Reich und mit der eigenen Geschichte umgeht.
Habt ihr darüber, du bist ein Tick älter als ich? Zehn Jahre?
Viel älter.
Das macht viel aus. Aber ich überlege auch gerade natürlich auch, ich habe das jetzt festgestellt, so wenn die Eltern älter werden und dass wir über diese Phase des Dritten Reiches eigentlich nie gesprochen haben. Mir ist es einmal so aufgeploppt, als es um die Frage ging, wie könnte man denn eigentlich Kinder nennen, und ich dann gucken wollte, wie hießen eigentlich sozusagen die Jungen und Mädchen in unsere, und dann sagte meine Mutter, bei den Jungen wirst du nicht viel landen, der häufigste Name war Adolf. Oder einer der häufigeren Namen war Adolf, aber ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich über diese Zeit mit meinen Eltern, ich weiß nicht, selber nie gesprochen habe, und von selbst kamen sie auch nicht. Wie war das bei euch?
Also da machen ja 10 Jahre unheimlich viel aus, ne? Also der Moment in unserer Familie, wo das gebröckelt war 78, 79 mit der Ausstrahlung von der Holocaust-Serie, wo der Bayerische Rundfunk sich ja ausgeschaltet hat. Es war ein Riesenthema in Deutschland, darf man den Nationalsozialismus in einer amerikanischen Serie mit der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung, darf man das den Deutschen so zeigen. Ne? Es war natürlich ein sehr, Meryl Streep, es war, man kann sagen, sehr emotional gemacht. Aber diese Fernsehserie, ich glaube, es war 78 oder 79, also war ich 18, diese Serie hat bei uns in der Familie eigentlich zur Explosion geführt. Ne? Also ich erinnere mich, dass ich das Tischtuch irgendwann beim Mittagessen runtergerissen habe und gesagt habe, also wir müssen jetzt wirklich total offen darüber reden. Das war schon Thema in der Schule. Also da machen 10 Jahre einen riesen Unterschied.
Genau, ja.
Also jetzt heute, wenn ich meinen Studierenden in Ludwigsburg in der Filmakademie rede, für die ist es schon so wie Napoleon, was genauso absurd ist. Aber die sind völlig anders im Geschichtsunterricht damit aufgewachsen. Ich hatte wirklich noch Biologielehrer, die aus dem Dritten Reich kamen. Also unser Hauptbiologielehrer, schwarzer Rollkragenpulli, hat die Rassenlehre des Dritten Reichs noch mit Spiritusdrucker vervielfältigt. Und es war die Zeit der Studentenrevolution, also eine völlig andere Zeit, als in der du groß geworden bist. Und das, muss ich sagen, war die Serie Holocaust, die bei uns in der Familie dann wirklich der zündende Funke war, um über diese Zeit dann wirklich ganz, ganz elementar zu sprechen.
Und was haben deine Eltern dann gesagt? Lass die Finger davon, lass uns damit in Ruhe, wir wollen nichts mehr hören. Weil du hast ja in der Nacht das ja Stück für Stück aufgearbeitet, mit unterschiedlichen Filmen.
Ja, das beschreibt eigentlich dann den Weg ab dem Moment. Ne?
Okay.
Also das war 78, 79, der Beginn der Diskussion. Land der Väter, Land der Söhne war dann mein Abschlussfilm, das war 10 Jahre später, also der Titel ist auch schon Nomen est oben, kann man sagen. Und unsere Väter war dann 2013, also du siehst daran, dass sind also wie viele Jahre, Jahrzehnte vergangen sind, und es ist alles Auseinandersetzung gewesen in der eigenen Familie über die Vergangenheit. Ne? Bis das dann, ich habe ja Rommel, Stauffenberg, alle diese Themen haben mich wirklich immer fasziniert, im Punkt der Haltung, der moralischen Verantwortlichkeit. Also ich habe das wirklich immer reflektiert über das eigene Elternhaus. Und
was haben die denn gesagt, die Eltern, zu den Filmen?
Ja, das musst du dir vorstellen, wie eine 10 Jahre oder 20 Jahre lange Auseinandersetzung.
Okay.
Die haben ja bei jedem Film kamen. Ich habe auch den Manfred Rommel noch gekannt, also den Sohn von Rommel. Also jede dieser Beschäftigungen im Film war eigentlich eine Beschäftigung auch mit der Geschichte Deutschlands. Und je mehr ich mich da reingegraben habe, je interessanter wurde das natürlich.
Und waren die Eltern dann stolz auf dich, wie du es aufgearbeitet hast, oder war ihnen das zu viel?
Also stolz waren sie, glaube ich, über die Erfolge, aber meine Eltern haben beide, glaube ich, die unglaubliche Wegstrecke und die Anstrengung der Wegstrecke bei sich selbst erlebt. Also unsere Mütter, unsere Väter war geschrieben von Stefan Kolditz, der aus dem Osten kam. Also sein Vater ist quasi, beide haben in der Ukraine gekämpft, sein Vater, mein Vater. Der Stefan ist in der DDR groß geworden, ich im Westen. Und wir haben dann irgendwann mal gesagt, die verbindende Geschichte von uns beiden ist die Geschichte unserer Väter als Soldaten in der Ukraine. Also so sind diese Figuren entstanden über 5, 6 Jahre. Also der Stefan hat in seiner Familie dieselbe Auseinandersetzung geführt wie ich bei mir in der Familie. Aber wir reden hier wirklich über Jahre, Jahre Tagebuch lesen, mit den Eltern reden. Also es war nicht über Nacht, sondern es war wirklich ein langer, langer Prozess.
Du hast gerade gesagt, du bist heute auch an der Filmhochschule, sag nochmal schnell wo, in Ludwigsburg.
Ludwigsburg.
Ja.
Stell dir vor, du wachst auf, du bist 80, du fühlst dich wie 55. Keine Schmerzen, die dich ausbremsen, kein Körper, der sich schwer anfühlt, sondern Energie, Klarheit, Lebensfreude. Klingt unrealistisch?
Das ist es nicht, denn die Wissenschaft hat begonnen, Alter neu zu verstehen. Nicht als Schicksal, sondern als Prozess. Und Prozesse kann man beeinflussen. Schlaf, Ernährung, Bewegung und Stress. Aber auch Gene, Epigenetik und Biomarker. Sie alle beeinflussen unser Leben.
Die Frage ist nun, inwieweit können wir sie beeinflussen?
Genau darum geht es in Länger Leben, der Podcast über die eine entscheidende Frage. Wie können wir so gesund wie möglich leben und das so lange wie möglich? Nicht irgendwann, sondern jetzt.
Ich bin Natalia Fischer, Gesundheitsjournalistin bei der Funke Zentralredaktion und neugierig auf das, was Felix alles zu dem Thema weiß.
Und ich bin Dr. Felix Bertram, Arzt und Longevity-Experte. Denn die Wahrheit ist, viele Menschen leben nicht wirklich bis zum Ende ihres Lebens, sie überstehen es. Und das muss nicht sein.
Länger Leben, der Podcast über Longevity und echte Gesundheit. Ab jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
Sind da Studenten, die sich eines Themas überhaupt annehmen können noch, oder braucht man dafür sozusagen die persönliche Betroffenheit? Du hast es ja so recht gesagt, also du könntest wahrscheinlich auch jetzt nicht solche Filme, hättest du jetzt nicht über die Zeit unter Napoleon machen können oder über den 30-jährigen Krieg.
Nee, du brauchst die persönliche Erfahrung, ne? Und die jetzige Generation, also du bist Chefredakteur, du machst das Blatt hier, du weißt, welche Themen sind. Die jetzige Generation, die jetzt bei mir studiert ist, inzwischen 20 und 22, 24, die haben völlig andere Themen.
Was bewegt die? Weil es ja interessant ist, dass das ist ja dieses alte Thema, was auch viele Künstler in diesem Podcast sagen, dass du musst die Sachen machen, die in dir drinstecken. Du kannst dir nicht, also du musst wenn es aus dir rauskommt, aber das ist ja die Frage, was steckt denn da in den neuen Filmemachern drin?
Ja, also ich würde sagen, bei mir war es ganz klar diese Geschichte der Eltern, auch die Geschichte des Nationalsozialismus. Weißt du, bei der neuen Generation, guck mal, ich habe eine komplett gemischte Mannschaft. Also ich würde sagen, ich habe über die Hälfte, die nicht aus Deutschland kommen. Also ich habe viele tolle Menschen aus Syrien, aus Irak geflohen, oder die Eltern sind geflohen. Also ich habe eine sehr, wenn man so will, multikulturelle Studierendengruppe bei mir. Ich habe viele, die mit ihrer Diversität, mit ihrer Sexualität, mit ihren Themen Heimat, mit Wärme, mit Liebesfähigkeit, mit Berühren. Mhm. Also das sind die großen Themen. Also ich würde sagen Familie, Heimat, wo komme ich her, wie berühre ich jemand, bin ich liebesfähig. Mhm. Das sind die Beziehungsfähigkeit, das sind die Themen, die in all diesen Filmen plötzlich hochploppen.
Also und das ist
völlig andere Generation und machen dann mit 18 schon Filme auf dem Handy, wo du gar nicht mehr weißt, wie das technisch möglich ist. Also die reichen da Sachen ein, wo ich denke, was soll man jetzt noch studieren? Aber das ging bei uns nicht, ne? Also ich habe wirklich noch mit Super 68 mm mit Aceton noch das dann geschnitten und geklebt. Das können Sie sich gar nicht mehr vorstellen.
Ist es dann auch so, dass sozusagen die Themen, die umtreiben, sehr viel unterschiedlicher sind, als sie es zu deiner Zeit waren, weil damals die Generation natürlich schon all die Schrecken des Dritten Weltkrieges, des Zweiten, oh Gottes Willen, des Zweiten Weltkrieges, des Dritten Reichs so rum, die verfolgt hat. Und das war immer ein Thema, womit sich viele beschäftigt haben, was auch viele angenommen haben dann. Ist es heute, also was ich sagen wollte, ist es heute viel, viel differenzierter, weil die Menschen so viel unterschiedliche Dinge erleben?
Ich glaube, es ist differenzierter, weil du heute einen ganz anderen Zugang hast zu Neuigkeiten, zu News, zu Nachrichten. Also die Leute sind ja quasi fast schon überflutet mit täglichen News. Ne? Die sortieren ja sehr genau raus. Damals war das, glaube ich, noch einfacher, auch in der Vermittlung von Neuigkeiten, auch von Nachrichten. Ne? Aber da merke ich schon meine 66 Jahre. Jede Generation hat irgendwo ihre völlig eigenen Gesetze und ihre völlig eigenen Ansichten. Also ich hadere da auch damit. Ich sitze da manchmal vor mir selbst und denke, okay, also ich merke im Umgang mit meinen Studierenden, dass ich jetzt wirklich alt geworden bin, weil ich teilweise, ich versuche es zu verstehen, aber ich sitze manchmal wirklich davor und denke, das kann jetzt nicht wahr sein. Also das ist für mich manchmal wie ein großes Rätsel.
Und umgekehrt, wie sehen die dich dann? Sehen die dann, oder ist der große Nico Hoffmann die Legende?
Naja.
Also natürlich schon jemand, der schon all das, was die noch machen wollen, geschafft hat, aber der offensichtlich ja ganz anders denkt als die.
Ja, ich würde sagen, ich versuche möglichst ehrlich zu sein. Also ich versuche ihnen auch zu zeigen, wie unglaublich steinig und schwierig. Das klingt ja jetzt immer so toll, dass alles geklappt hat. Das sind ja, also so ein Leben ist nie nur toll und viele Dinge sind unglaublich differenziert und auch verzweifelt regelrecht. Ne? Also ich versuche quasi, ich würde niemals mich hinsetzen und sagen, ich bin hier die Legacy und ihr müsst mir jetzt zuhören. Sondern ich lerne ja von denen. Also ich habe das Gefühl, dass ich wirklich durch eine Offenheit auch wirklich Dinge dann von ihnen erfahre, die ich in meinem Leben in der Art und Weise nicht umgesetzt habe. Also es ist schon Geben und Nehmen gegenseitig. Ne?
Kannst du denn jungen Leuten noch raten, guten Gewissens Filmemacher zu werden.
Ja, ja, in jedem Fall.
Also weil, den ganzen, weil man hat ja so den Eindruck, so, also zwischendurch war es ja, also zwischendurch hatte man den Eindruck, das bricht das große Zeitalter für Filmemacher an, weil erst gab es nur die öffentlich-rechtlichen Sender, dann gab es die privaten Sender, dann kam die Plattform dazu. Man dachte, meine Güte, die müssen jetzt alle so unglaublich viel Material, unglaublich viel Filme haben. Das war, glaube ich, auch eine Zeit lang so. Dann stellte sich aber raus, ja, okay, die brauchen viel Material, viele Filme, aber nicht mehr zu den gleichen Preisen wie bisher.
Ja, aber das weißt du selbst vom Printbereich. Also der ganze Journalismus geht natürlich in Teilen auch zum Bewegbild. Das ist absolut so, ne? Der Bewegbildbereich spielt eine immer größere Rolle. Das war vor Jahren noch absehbar, ne? Also das finde ich auch richtig. Also die Ergänzung finde ich richtig. Ich versuche nur klarzumachen, dass der journalistische Genauigkeitsgrad, also die Recherche und auch die Nichtbeliebigkeit, auch in der Haltung, wie man was produziert, dass der zu tun hat mit Zeit und mit Aufmerksamkeit und mit Genauigkeit, ne? Und das ist schon ein Trend, warum ich der Meinung bin, dass Medien und Bewegbild und Journalismus und überhaupt der ganze Medienbereich auch in Deutschland nach wie vor eine führende Rolle spielen wird. Also es gibt keinen Grund der Welt. Ich habe manchmal Elternsprechstunde, wo die dann sich erkundigen, ob sie ihre Kinder zum Filmemachen bringen sollen. Und dann sage ich, der Medienbereich, egal wie schwierig er ist, aber welcher Bereich ist nicht schwierig? Ne? Also jeder kann es Automobilindustrie nehmen. Ich würde sagen, der Medienbereich hat dennoch unglaubliche Zukunftschancen. Und ich sehe auch bei meinen Absolventinnen und Absolventen, ich kriege fast 95% wirklich vermittelt.
Okay. Wo gehen die denn her?
Überall hin. Ich würde sagen, 30% machen wirklich klassische Regie. Ein Teil wird Produzentin oder Produzent oder geht wirklich zum Sender. Also, oder Sender meine ich jetzt auch Streamer und alles. Also, es ist ein ganz breites Portfolio, wo die hingehen.
Du sprichst das gerade an. Ich hatte neulich ein interessantes Gespräch mit einer Volontärin, die mich fragte, warum sie denn hier beim Abendblatt so viel Texte zu schreiben lernen würde. Weil das sei ja nicht die Art und Weise, wie sie sich informieren würde. Dann habe ich zum ersten Mal so richtig gestutzt und dachte, vielleicht hat sie recht. Vielleicht spielen in 5 bis 10 Jahren Texte in der Vermittlung von Wissen auch. Wir reden jetzt nicht über Unterhaltung, sondern wirklich über die nur eine untergeordnete Rolle. In einer gewissen Generation tun sie es jetzt schon. Ne? Also ich glaube, wahrscheinlich wird der Text abgelöst werden durch das Bewegtbild, wenn es um Nachrichten und Informationen geht. Siehst du das genauso?
Nee,
das
sehe ich nicht so. Okay. Also ich glaube, es wird immer eine Dualität geben von beiden Systemen. Ne? Ich bin ja auch der Meinung, dass irgendwann der große Rückschlag, der Hammer wieder zurückschlägt und die Leute wieder sich besinnen auf gedrucktes Wort und auf Sprache und auf Genauigkeit in der Sprache. Also das siehst du am Buchmarkt. Es gab auch mal eine Zeit, wo jeder gedacht hat, der Buchmarkt geht unter. Dann kam eine völlige Renaissance des Buchmarkts vor etwa 3-4 Jahren. Also ich bin der Meinung, dass irgendwann, je wilder und unruhiger diese Zeiten werden und je überfluteter mit allen möglichen Social-Media-Webseiten und so weiter, ich glaube, dass die Genauigkeit in spätestens 2-3 Jahren wieder einsetzt, zu sagen, also wem trauen wir, also wem glauben wir. Und das ist schon eine Frage der Qualität der Sprache. Mhm. Ne? Also wir können jetzt ein stundenlanges Gespräch führen über die Qualität. Ich habe jetzt die Neue Zürcher dabei, die New York Times, habe ich im Altonaer Bahnhof gekauft, und einen Spiegel, und ich lese noch Mannheim am Morgen. Ich lese auch die Süddeutsche. Ich könnte jetzt den gleichen Sachverhalt, wenn wir jetzt ein Seminar machen würden, könnte ich ja den gleichen Sachverhalt in der Qualität der Sprache zwischen den Blättern darlegen.
Aber das ist natürlich etwas, nehmen sich andere Menschen noch diese Zeit dafür? Also meine Erfahrung ist eher, dass du, wenn du mit Leuten diskutierst, dass sie dann dich auch auf Themen ansprechen, wo du merkst, okay, da haben sie irgendeine Überschrift gelesen. Dann sind sie irgendwo mal rübergescrollt bei spiegel.de, bei tagesschau.de und so weiter. Sind aber sowas, jemand, der jetzt hier 5 verschiedene Zeitungen mit hat, ist ungewöhnlich.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es so ungewöhnlich ist. Ich kenne in Berlin einige, die lieben auch noch das Printprodukt. Ne? Also ich bin auch einer der wenigen, die jeden Tag noch im Briefkasten das auch noch alles abonniert haben. Ich habe tonnenweise Altpapier.
Also ist ein Ratschlag an deine Studenten und sagst du Studierende?
Ja, ich sage ja, Studierende. Also das mache ich in der Tat, weil das respektiere ich, weil die wollen das so, und ich tue mich mit Gendern extrem schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage da immer weiblich-männlich, die Endung, aber jetzt, weil mir das zu doof ist, Studierende, also die Studierende, und das ist mir zu doof.
Aber ist da ein Ratschlag an, das war ja immer früher der Ratschlag, den man Journalisten gab oder allen Menschen, die in Medien, lies so viel, wie du kannst, nimm so viel Informationen auf, wie du kannst. Ist das sozusagen auch der wichtigste Ratschlag für jemanden, der Filme machen will?
Ja, also ich will jetzt nicht, wir kommen jetzt in so ein Pro-Seminar, aber ich will ja nur ein Beispiel sagen, also ohne dass man es das falsch versteht. Bei mir auf dem Schulhof in Ludwigsburg wird vorzugsweise die Süddeutsche Zeitung gelesen. Mhm. Und ich habe dann irgendwann versucht rauszuregen, was die an der Süddeutschen so toll finden. Und die fühlen sich, die haben da eine bestimmte Jugendlichkeit in diesem Blatt. Mhm. Und dann habe ich versucht rauszukriegen, dass ich jetzt FAZ-sozialisiert bin, warum sie das in der FAZ nicht finden. Also sie finden die FAZ konservativ. Und dann habe ich wirklich mal mit drei Leuten ein völlig offenes Gespräch geführt über den gleichen Sachverhalt. Ich glaube, es ging um Joe Biden, über den Rücktritt dann damals. Und habe nur mal gesagt, wir lesen jetzt wirklich mal gemeinsam den Text, den die Süddeutsche auf Seite 3 hatte und denselben Artikel zum gleichen, nicht denselben Artikel, denselben Sachverhalt bei der FAZ. Und das war für mich in der Tat, wenn du so willst, eine Rampe, um mit denen drüber zu reden, was Sprache, Genauigkeit und auch der Ausdruck von Sprache, das sind wir jetzt beim Drehbuch und was die jeden Tag dann auch im Drehbuch schreiben, welche Genauigkeit dann im Grunde genommen doch eine zentrale Rolle spielt, auch im Dialog. Und das verstehen die dann schon. Ich werde das jetzt nicht, also ich finde die Süddeutsche genauso lesenswert wie die FAZ, aber das Gespräch mit denen zu reden, jetzt nehmen wir mal den gleichen Sachverhalt des Rücktritts und analysieren einfach mal nur die Sprache, das hat viel zu tun mit Drehbuchschreiben und mit ihren Dialogen dann.
Wir wollen jetzt nicht nur sozusagen mit dem Lehrbeauftragten, bist du dann Professor auch?
Ja, ich bin der Professor. Ja.
Genau.
Mit Lust.
Nicht nur darüber sprechen, sondern müssen wir auch drüber sprechen, weil es ist noch gar nicht so lange her. Du warst lange, wie lange insgesamt CEO von der UFA?
Lange, also ich war bei Bertelsmann 26 Jahre.
Ja, genau. Und bis dann 2024, richtig?
Ja, also ich habe 23, habe ich gemerkt, ich will eigentlich meinen Nachfolger finden, den hatte ich auch schon lange im Petto, der hat aber lange überlegt, ob er es macht. Das war mein ehemaliger Assistent und dann hatte ich noch so einen seltsamen Übergang mir ausgedacht als Chairman, oder das war der Wunsch von Bertelsmann, und es tut einem nicht gut. Also der Gedanke, dass du da jeden Tag, du hast deinen Nachfolger intronisiert und gehst jeden Tag dann noch als Chairman, was immer das dann sein soll, Aufsichtsratschef und so, das hat mir irgendwie nicht gut getan.
Woran spürt man, dass das genug ist? Also erstmal ist es natürlich eine ewig lange Zeit, das schaffen die meisten ja in so einer Rolle nicht. Aber andererseits kenne ich auch wiederum viele, die sich total schwer tun, dann, wenn sie so lange das waren und wenn sie so eine Stellung hatten wie du, überhaupt aufzuhören. Wahrscheinlich hättest du weitermachen können, oder?
Ja. Also wenn ich ganz ehrlich bin, es hat körperliche Symptome gehabt. Ich habe tierische Rückenprobleme gekriegt, genau mit 60. Also ich fand 60, mein 60. Geburtstag wie so eine Zäsur. Es war vor allem der Körper, der rebelliert hat, aber auch dann wirklich zu sagen, tue ich mir diesen jeden Tag Stress. Ne, also der Körper war eigentlich ein Ausdruck dieser ununterbrochenen Anspannung, jeden Tag zu performen. Und das habe ich in der Tat rein körperlich nicht mehr hingekriegt, ne? Und wo wir jetzt heute reden, ich bin so im Übergang, ich bin so im Transit. Also Jan Meuthen, bei dem ich jetzt bin, der ist jetzt 76, der Jan hat zu mir gesagt, er hat 4 Jahre gebraucht, um nach Leo Kirschs Trennung 4 Jahre gebraucht, um wieder anzukommen. Ich bin jetzt im 2. Jahr und an den 4 Jahren ist irgendwas dran.
Also das heißt, das ist jetzt der Übergang so vom klassischen Arbeiten zum Ruhestand, das ist, du schleichst dich so langsam raus.
Nee, es ist nicht Ruhestand. Das ist ja genau mein Problem. Also ich habe Anteile gekauft oder mich in eine neue Startup-Firma reinbewegt.
Habe ich gesagt, genau.
Genau. Also ich hadere mit mir an meinem Energiehaushalt, dass ich merke, ich will dauernd so weitermachen wie bisher. Und ich merke, dass ich eigentlich die Balance nicht finde. Also im Moment suche ich immer so, ne, ich tue so, als wäre noch alles wie 2022 und dabei sind wir jetzt irgendwie 4 Jahre woanders und es sind Phantomschmerzen, die immer noch irgendwie, also ich kann nur nicht sagen, dass ich, ein guter Freund ist Eckhard Foscherau, der bei der BASF war, der Eckhard hört man immer geduldig zu, das ist so ein bisschen mein Ziehvater. Aber der,
Ach, tatsächlich, wie kommt das?
Wir kennen uns, ja, das ist, also für unsere Familie war das so der absolute, also ein ganz wichtiger Mensch für mich.
Muss aber man wissen, deshalb in Hamburg
der beruhigt wichtig. Der beruhigt mich immer, sagt, Nico, das ist immer altersbedingt und irgendwann kommst du zur Ruhe.
Also Eckhard Foscherau, der Bruder von Henning Foscherau, der Bürgermeister Hamburgs. Ja. Aber also, das heißt, als du damals rausgingst aus der UFA, war dir klar, okay, Ruhestand geht gar nicht.
Nee, also da würde ich, glaube ich, sterben, also ganz ehrlich. Ich kenne auch viele Vollblutjournalisten, jetzt männlich, ohne Namen jetzt zu nennen, die wirklich dann nach 2 Jahren waren die tot. Also muss man wirklich sagen, weil die so gewöhnt waren zu schreiben, also sind entweder in der Redaktion umgefallen, die durften ja damals endlos weitermachen. Also mein Vater war am Anfang im Spott, also von der, das ist eine ganz tolle Redaktion, also diese von der Ursprungsredaktion, die sind als allererste gestorben. Ne?
Okay.
Ja. Also das heißt,
haben aber auch geraucht.
Wie das heißt,
natürlich und getrunken. Ich habe mal neulich einer gefragt, ob ich mich manchmal nach den guten alten Zeiten im Journalismus zurücksehen würde. Und habe ich kurz gezuckt, weil gemeint ist natürlich immer die Zeiten, wo die Printauflagen so hoch waren, wo es keine Konkurrenz gab, wo das Geld so schnell reinkam, dass man gar nicht ausgeben konnte. Aber es waren auch die Zeiten, wo mein Chef mir auf die Hose geascht hat, wo ich dann als Praktikant losgeschickt wurde, um Cognac zu holen für alle. und wo es dann darum ging, wer hat eigentlich die meisten Fensterachsen, wer hat das größte Büro, ja, wer hat den tollsten Dienstwagen. Also das sind Zeiten, nach denen man sich nicht zurücksehnt.
Ja, aber du bist ja noch jünger, du bist ja noch, ich habe es ja noch deftiger erlebt. Da machen jetzt 10 Jahre viel aus.
Aber ist es nicht so, jetzt wenn du sagst, jetzt 4 Wochen für, dass man sich schon daran, ich erlebe das bei anderen, die ich so sehe in meinem Umfeld, die älter sind als ich, nach gewöhnt man sich dann schon daran, dass man diesen ganzen, also nicht immer alles mitmachen muss und nicht jeden Tag und nicht jede Woche und irgendwann auch nicht jeden Monat.
Naja, ich bin auf der Suche. Ich bin noch nicht angekommen. Also Föhr holt mich in der Tat immer runter. Auch die tollen Menschen dort, weil das erdet dich einfach, ne? Also deshalb gehe ich auch gerne hin. Aber es ist schon, ich bin noch nicht angekommen. Überhaupt noch nicht.
Aber was sind denn so jetzt so die Geschichten, die du noch erzählen möchtest? Weil man hat das Gefühl, du hast in deinem großen Themenfeld die deutsche Geschichte. Was soll da noch kommen?
Ja, naja, also ich kann das genau sagen. Also was jetzt kommt im Januar, das habe ich noch mitproduziert bei der UFA, ist die neue Staffel von Kudamm, also diese Kudamm-Serie im ZDF. Die jetzige Staffel, die im Januar läuft, ist von Annette Hess, die eine tolle Autorin ist, selbst inszeniert auch mit einem Studierenden von mir. Und es ist für mich eine ganz gelungene, tolle, radikale, sehr feministische Reihe geworden, die jetzt, wie ich finde, die besten Teile hat. Also da sehe ich mich drin, also das liebe ich, da kann ich jetzt zu dir sagen, das liebe ich, auch wenn Publikum das schaut. Und ich bewege mich im Moment, ich mache gerade von Hans-Josef Orteil die Erfindung des Lebens, tue ich mich an einem Buch gerade mit Uli Limmern und Hans Steinbichler an einem Drehbuch beschäftigen. Also ich suche mir jetzt schon die Sachen raus, die mich, Erfindung des Lebens, auch ein schöner Titel für mich selbst. Aber ich suche mir schon die Sachen raus, die jetzt im Moment, wo ich das Gefühl habe, es brennt mir auf den Fingernägeln.
Wie findest du deine Themen? Durch tatsächlich Lesen von vielen Büchern?
Ja. Und viel Zeitung und viel Illustrierten. Also wenn du viel, der Grund, warum ich viel lese, also wenn du viel liest, ich lese ja noch viel mehr, wirklich, also ich saug das auf. Wenn du das machst, kriegst du wirklich einen Eindruck, wo Gesellschaft tickt und wo Themen kommen. Das geht bei mir wirklich von Bild, Bunde, FAZ, alles. Also je mehr du dich dann, also das ganze Thema Feminismus, die Bewegung der Frauen, also lange vor MeToo war mir das klar, dass das irgendwo kommt. Ne? Dass es auch eine Kraft entwickelt. Und da haben wir begonnen mit Annette das Kudamm zu entwickeln. Das ist auch schon über 10 Jahre her. Du musst im Unterschied zum Tagesjournalismus, musst du wirklich eine Ahnung haben, was Menschen ab jetzt in 3 Jahren fühlen.
Weil so, ne? Das ist interessant. Wie fühlt man das? Weil du musst, genau, wenn du jetzt einen Film machst, dann dauert das 3 Jahre, bis der da ist und dann kannst du nicht was machen, was jetzt gerade das Gespür.
Null. Das gucken die nicht an.
Genau.
Das geht meistens schief. Also alles, wenn ich jetzt was machen würde zum Ukraine-Krieg oder zur Flüchtlingskrise, ich habe es auch schon probiert, oder sämtliche politischen Sachverhalte, es ist bizarr. Also die Zuschauenden gucken wirklich nur das an. Im Moment funktioniert alles, was Harmonie, Wärme, Glückseligkeit, also das ganze Programm, Krimi, also möglichst aber dann Krimi, der nur spannend ist, in Anführungszeichen. Also wir leben im Moment wirklich in einer inneren Fluchtbewegung, weil die Wirklichkeit so schlimm ist.
Ne? Hast du das vor 3 Jahren vorausgesehen oder hattest du ein Gespür dafür?
Ja, das siehst du an den Quoten. Also den Trend zu dieser, kann man so sagen, Beliebigkeit in der Wärme, das Hauptsache ist irgendwie schön. Ne? man lacht ja drüber, aber das ist eine ganz brutale Nummer. Ne? Also im Moment, wenn du mich jetzt auch fragen würdest, ich mache das jetzt hier nicht, aber die Stoffe, für die ich wirklich brenne, ich habe mir Susanne Bayer und Tillmann Lahme hier Hamburg, Spiegel und Tillmann hier aus Lübeck, ich wollte unbedingt die Kinder von dem Thomas Mann machen, weil ich finde, Erika und Klaus Mann in Aufgaben Faschismus, ich renne von Pontius zu Pilatus, die Elena Hell hat herausragende Bücher geschrieben, Drehbücher, teilweise von der Susanne Bayer und von Tillmann Lahme beraten. Aber das tut dann weh. Also es ist ein Stoff, der wirklich politisch weh tut, weil er die Zeit beschreibt. Jetzt 20er Jahre Hingang zum Faschismus. Die Dinge kriegst du im Moment 1000-mal schwerer los als jetzt einen süffigen, was weiß ich, Sonntagabendfilm, wo die Leute entspannen.
Man sieht es halt, wenn man das hat neulich Florian Schröder, der Kabarettist, der auch hier war, der ein Buch geschrieben hat, wo er sich über Glücksratgeber mehr oder weniger lustig macht oder sich mit Glücksratgebern auseinandersetzt. Und dann sagte ich, naja, aber du versuchst ja auf denselben Zug aufzuspringen. Und so war es auch. Er sagt natürlich, du wirst, wenn du in eine Bahnhofsbuchhandlung oder überhaupt in eine Buchhandlung gehst, stehst du vor so Regalen und so wirst du glücklich, finde dein Glück. Ja. Das ist tatsächlich
der ganze Eskapismus.
Genau, der Eskapismus. Aber was ist in 2029? Wenn wir, wie wird das gespürt? Hast du schon ein Gespür dafür, wie das Gefühl dann sein wird?
Ja, das ist eine ähnliche Frage, was du vorhin zum Journalismus fragst. Ja. Ich bin ja der Meinung, dass die Dinge immer wieder zurückschlagen. Ne? Mhm. Also ich bin jetzt auch alt genug, ich habe begonnen knapp vor 2000, bevor das 2000er Jahr war. Ich erlebe wirklich alle 8 Jahre so eine Art von zyklischer Bewegung. Also ich würde jetzt wirklich mich heute darauf festlegen zu sagen, in 3 Jahren, in 4 Jahren knallt das Pendel wieder in die Gegenrichtung und die Leute beschäftigen sich wieder mit Anspruch. Ich halte es für ausgeschlossen, dass du diesen Eskapismus länger als 6-7 Jahre durchhältst.
Weil er so beliebig ist?
Weil er beliebig ist und weil er, ich glaube, dass das irgendwann, es ist wie wenn du ständig Sachertorte frisst und Schokolade zu dir nimmst, irgendwann kommst du zu den Ohren raus. Also das klingt jetzt so simpel, aber ich habe das immer wieder erlebt. Also mit 2000ern, ich habe die Börsenkrise erlebt, ne? diese Lehman Brothers Krise, ich habe September 11 erlebt. Es war immer, hat man gedacht, die Welt geht unter. Mhm. Und sie ging ja in der Zeit auch dann wirklich unter. Und dann dauert es immer so seltsame Zyklen zwischen 7 und 8 Jahren und dann kommt es immer wieder hoch, ne? Ist meine private These,
wenn es stimmt oder nicht. Ist es eine gute Nachricht zum Beispiel für die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender, von denen du sagst, und du sagst glaube ich sogar auch, das lineare Fernsehen, das wird noch lange nicht verschwinden?
Ja, das ist, da bin ich ganz sicher. Also ich bin natürlich parteiisch, weil ich bin ein Ziehkind des Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe am Südwestfunk damals begonnen. Mhm. Aber wenn wir jetzt hier sitzen, dann muss man sich jetzt nicht drum rumreden. Die Öffentlich-Rechtlichen haben jeden Tag, also selbst wenn man sagt, man verliert irgendwie 5 oder 10 Zuschauerminuten pro Jahr, jeden Abend, Sonntag mal ausgenommen, da donnert es hoch bis zu 25, 30 Millionen, die gucken. Mhm. Aber in einem normalen Werktag gucken immer noch knapp 20 Millionen, zwischen 15 und 20 Millionen diese Programme, inklusive der Hörfunk. Also wir können jetzt darüber reden, ob die Gebühren, wo die Gebühren hingehen. Ich bin selbst bei Bertelsmann natürlich im Privatfernsehbereich groß geworden. Wir haben der RTL-Gruppe gehört bei der UFA. Ich habe viele Verlegerinnen und viele Journalistinnen als Freunde und weiß, wie schwer das Business ist. Die Bezahlung ist teilweise horrend unterschiedlich. Mhm. Ich habe jedes Verständnis, aber den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner Qualität und auch nach wie vor in seiner Wirkungsmacht und auch in seiner Zuschauerschaft muss man erstmal hinkriegen.
Absolut, aber man hat ja zwischendurch gedacht, okay, das verschiebt sich jetzt zu den Plattformen, tut es auch zum Teil.
Tut es auch absolut.
Tut es auch absolut und so. Heißt aber, was heißt das für den öffentlichen rechtlichen Rundfunk? Wie muss er sich darauf einstellen? Ist diese Strategie ganz viel, was ARD und ZDF machen, mit Mediatheken, also letztendlich mit eigenen Plattformen zu arbeiten?
Das absolut. Ja. Also wenn du jetzt mit Christine Strobel oder Norbert Himmler sprichst, die Verschiebung geht ganz, ganz stark in Richtung der Budgets für die Mediatheken in beiden Systemen, ZDF als auch ARD. Das sind ja auch sehr gut. Oder sie machen wirklich eine Doppelausspielung. Also Kudamm läuft jetzt kurz vor Weihnachten an als serielles Produkt auf der Mediathek im ZDF und dann Primetime im Januar im Abendprogramm. Das ist eigentlich die Idealvorstellung. Aber beide Programmanbieter machen im Moment sehr, sehr große Anstrengungen quasi auch rein für die Mediathek. Auch mit sehr jungen Programmen, die mir wieder entgegenkommen für meine Studierenden, weil die sind ja 25, 28 und wollen dann quasi auch in ihrer eigenen Altersklasse produzieren.
Hilft das auch den Filmemachern, weil sie neue Abspielplattformen haben, oder muss man sich darauf einstellen, dass man, wenn man einen Film macht und der wird nur auf einer dieser Plattformen, also entweder im linearen Fernsehen oder in der Mediathek ausgespielt, dass es dann auch anders bezahlt wird?
Ja, das ist so.
Ist so.
Ja. Beides. Aber ohne jetzt, ich könnte jetzt 1000 Beispiele nennen. Ja. Also ein großer amerikanischer Streamer in Deutschland, der sich für ein einziges 100-Minuten-Programm entscheidet, was möglichst dann weltweit funktionieren soll, gibt einem deutschen Produzieren fast die 10-fache Budgetgröße, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen fürs gleiche Programm hinlegen kann. Und da entstehen im Moment völlig verrückte Welten, weil natürlich der ganze Streaming-Bereich auf die große Welt, auf die Internationalität schaut. Und wenn dann so ein Programm klappt, jetzt eine der letzten Beauftragungen war Maxton Hall bei Amazon, das war in meiner UFA-Zeit noch, das ist der größte Amazon-Erfolg eines nicht-amerikanischen Programms auf der ganzen Welt, danach suchen die. Wenn die hätten das Programm in Amerika hergestellt, würde das garantiert 3- oder 4-fache kosten.
Geht's,
und da verschieben sich die Budgets, da verschieben sich massiv die Budgetgrößen.
Aber geht's da auch darum, auf Anspruch zu gehen? Also siehst du da auch eine Entwicklung?
Ja, durchaus.
Tatsächlich,
okay. Ja, durchaus, absolut. Ein schönes Beispiel ist Eddie Berger, mit dem wir Deutschland 83 gemacht haben, der dann im Westen nichts Neues gemacht hat. Also auch ein Film, der ein sehr, sehr hohes Budget hatte und der natürlich jetzt durch die Oscar-Gewinne und durch die weltweite Akzeptanz durch die Decke ging. Ne? Das muss man immer wieder sagen. Also das war eine Kraftanstrengung, die in der Budgetgröße aus Deutschland heraus nicht hätte funktionieren können. Niemand gemacht hätte auch. Ne?
Ich muss gerade daran denken, du sagst, es kommt immer alles wieder. Du warst ja auch derjenige, verbessere mich bitte auch, der sozusagen das Kino ins Fernsehen gebracht hat. Das war eines deiner Motti, sozusagen, wir machen Fernsehen, das ist wie Kino. Und dann hatte man zwischendurch den Eindruck, das Kino verschwindet. Jetzt aber der Eindruck ist wieder da, oder? Oder war es gar nicht weg?
Ja, ich glaube, dass beides da ist. Mhm. Also ich glaube, dass die Menschen im Moment genauso auch wieder eine Sehnsucht haben nach der großen Leinwand. Ne? Also das kommt ganz, ganz stark zurück. Ein schöner Film hat jetzt mein ehemaliger Chef und ein sehr enger Freund Wolf Bauer produziert, mhm. Medicus 2, was jetzt an Weihnachten ins Kino kommt, ein grandioser Film. Der Wolf hat an diesem Film, der hat über 25 Millionen Euro gekostet, der Wolf hat an diesem Film, also er selbst mit Amazon und ZDF und Jan Meutow, also die haben zusammen, glaube ich, mit Till Derenbach in Köln, also die haben, glaube ich, ungelogen 6 Jahre an diesem Film mhm. produziert. Also der Teil 1, den ich noch mitgemacht habe, der ist über 10 Jahre alt und Wolf hat jetzt wirklich, also Wolf ist jetzt auch 75, mhm. darf man mal hier sagen, er hat jetzt wirklich ab seinem 70. Lebensjahr hat an diesem grandiosen Film, ich habe ihn gestern gesehen, hat er 5 Jahre finanziert. Bin überzeugt, dass die Menschen da reingehen, aber du siehst daran, welche Kraftanstrengung da mittlerweile notwendig ist. Ne?
In dem Fragebogen, den ich immer all meinen Gästen schicke, hast du gesagt, das müssen wir mal kurz klären, auf die Frage, ging es glaube ich um Fehler, da hast du gesagt, bei der Führung der UFA habe ich in komplexen Prozessen zu früh aufgegeben. Das musst du nochmal erklären. Was? Damit meinst du ja nicht sozusagen das Ende deiner Zeit bei der UFA, sondern vorher schon?
Ja, also wo ich komplexe Prozesse meine ich vor allen Dingen in der Führung, in mhm. der Führung der Menschen. Und ich habe einen Absprung habe ich nicht hingekriegt. Also du musst eine gewisse Art von Egoman sein, um das immer thematisch durchzuhalten und die Themen zu setzen. Und ich war der egomanische Macher. Und wenn du eine Firma führst mit insgesamt 600 oder wenn Produktion dazu kommt, also 3.000, 4.000 Menschen, mhm. musst du komplett in der Lage sein, dein Ego nach hinten zu schieben und die anderen glänzen zu lassen. Und das habe ich zu spät begriffen. Also ich habe zu spät begriffen, dass die Fürsorge auch dann darin besteht, nicht mehr Ego zu sein, sondern im Grunde genommen dich in eine Spur zurückzuhalten. Und an diesem Twist bin ich irgendwann verzweifelt. Und das kann man vergleichen mit der Politik. Du hast natürlich
dann
irgendwann im eigenen Haus bilden sich dann quasi kleinere Gruppen, die alle der Meinung sind, sie wissen das auch besser als du. Und das habe ich nicht, ich habe das zu spät an mir selbst gemerkt. Ich tue das nicht den anderen mhm. vorwerfen. Ich werfe es mir selbst vor, dass ich hätte früher einfach offener zuhören müssen und aufhören müssen, mich da auch nach vorne zu schauen.
Aber interessant, das hat Olaf Scholz auch mal in diesem Podcast erzählt, wie wichtig es ist, andere glänzen zu lassen. Das war ja auch seine Strategie, auch in der Ampelregierung, dann Robert Habeck und Christian Lindner glänzen zu lassen. Die haben dann ein bisschen zu viel geglänzt, also es kann auch schief gehen.
Ja, aber da würde ich jetzt zu dir sagen, ich kenne Olaf Scholz jetzt auch gut, ich habe Wahlkampf für ihn gemacht übrigens.
Stimmt.
Also ich würde sagen, ist es noch ein gewisser Unterschied, weil in der Politik hast du ja immer diese absurden 4 Jahre, wo du dann beobachtet wirst, ne? Und ich habe Olaf Scholz natürlich jetzt hier auch in Hamburg schon auch über Eckart Foscherau gekannt. Aber ich würde sagen, der künstlerische Prozess, wenn du 20 Jahre lang ununterbrochen die Themen nach vorne mhm. donnerst, ne, und also quasi, wenn du so bist wie die Rampensau, jeden Tag gehört eine intrinsische Energie dazu zu sagen, wir machen das jetzt trotzdem. Aus dem Modus rauszugehen und zu sagen, du bist jetzt Manager, also du managst jetzt eine Mannschaft. Das ist was völlig anderes in der Politik. Also ich würde sagen, bei Olaf Scholz, da war immer beides. Also muss immer im Grunde genommen den Ton angeben und trotzdem die anderen glänzen lassen. Aber ich habe es viel zu spät gemerkt. Ich habe viel zu lange die Rampensau, wenn du so willst, gemacht. Also einer meiner engen Mitarbeiter hat gesagt, du bist der Außenminister. Ich habe gesagt, okay, ich bin der Außenminister. Aber ich habe zu spät gemerkt, dass das irgendwann auch dann, wenn du große Führung hast und große Gruppen hast, dann musst du zurückstecken.
Aber weil du es ja auch warst, oder? Ich meine, weil du ja auch die Rampensau warst. Also die Frage ist ja, das ist ja immer die große Frage. Am Ende, das war ja auch lange in Journalistenkreisen so, es wurden die Ressortleiter, Stellvertreter, Chefredakteure, Chefredakteure, die besten Schreiber waren, die größten Kontakte haben, die meisten Leute kannten. Das sind ja nicht unbedingt immer, oft waren sie es auch gar nicht, die besten Führungskräfte gewesen.
Das würde ich total unterschreiben.
Genau.
Absolut. Da könnten wir jetzt zig Namen durchgehen.
Genau.
Daran, das hast du im Journalismus, die hast du überall lassen. In all diesen Systemen hast du im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Systemen.
Aber heißt das für dich, dass du zwischendurch dachtest, irgendwie, boah, warum habe ich es überhaupt gemacht? Also man wird
ja.
dann, man,
ja, tatsächlich. Du kriegst, okay. Ja, ganz ehrlich, du kriegst, klar, ich wollte es dann auch, weil ja. irgendwann langweilst du dich. Ich wollte auch Chef sein, ich wollte auch Chef von dem ganzen Ding sein. Die beste Zeit war, wo ich mit Wolf Bauer gemeinsam gemacht habe. Das war sein Wunsch, hatte ich überhaupt kein Problem mit. Also es war die schönste Zeit, wir konnten uns alles teilen. Andere wollen das gar nicht, die wollen sofort dann. Die Macht, das wollte ich überhaupt nie. Aber in dem Moment, wo ich die Macht dann hatte, muss ich wirklich sagen, wird es schwierig. Also wird es wirklich auch körperlich schwierig. Ich habe es 2-3 Jahre durchgehalten.
Das hat mal Klaus Brinkbäumer, der frühere Spiegel-Chefredakteur, hier erzählt, dass er gar nicht gemerkt hat. Der war ja lange beim Spiegel, so ungefähr.
Klaus kann ich auch gut, auch klar.
Und gar nicht gemerkt hat, wie sich da gegen ihn was zusammengebraut hat.
Also Klaus ist ein ganz, ne? Die Geschichte von Klaus, das ist sehr ähnlich.
Ja? Und plötzlich stand er da, sagt er, und ich saß in meinem Büro, wurde noch einmal in die Redaktionsräume gebeten, also in den Konferenzraum. Und fuhr dann in die Tiefgarage mit dem Fahrstuhl, fuhr mit dem Auto weg und fuhr nie wieder zurück. Und das war meine Geschichte beim Spiegel. Ja. Und aber er hätte eigentlich gedacht, wir sind doch alle Freunde, wir sind doch alle irgendwie interessant, dass sich diese Geschichte dann auch wiederholt.
Ja, also Klaus Brinkbäumer kenne ich sehr, sehr gut, Georg Maskolo kenne ich sehr gut. Also ich kenne den Spiegel überhaupt sehr gut. Ja, das ist so. Ne? Das ist also, ich bin ja jetzt nicht in der Form. Ich habe selbst entschieden zu sagen, ich mache das so, ne? Aber ich habe lange, wenn wir so offen reden, wen ich sehr bewundert habe, war Kai Dickmann, weil der Kai Dickmann wirklich, Kai habe ich beobachtet bei der Bildzeitung, weil Kai wirklich einfach das Heft in der Hand hatte. Und also ich war mal tief beeindruckt, ich war mal eingeladen zu einer Redaktionskonferenz, um Kritik zu machen. Und was ich wirklich total spannend fand, der hat wirklich die ganze Zeitung nach Farben und warm, kalt, Politik, eiskalt, knallhart, aggressiv. Also er ist durchgeblättert wie ein Film. Also er hat jede Ausgabe der Bild war wie ein Film. Aber der hatte, es war eine Redaktionskonferenz, da saßen 35 Leute am Tisch und er hat es ganz klipp und klar zugehört, er hat ganz klar zugehört, wer was zu sagen hatte, hat aber ganz klar, klipp und klar jeden Tag seine Position auch geäußert. Mhm. Und das, muss ich sagen, hätte ich tun müssen. Ne? Ich hätte mich dann nach wie vor in Prozesse reinbegeben müssen und ich habe mich irgendwo aus dem Kreativen dann, ich habe mich zu sehr aus dem Kreativen Richtung Management verschoben und ich hätte definitiv vom Kreativen bleiben müssen. Das war, wenn das ist, meine ich jetzt, was ich im Fragebogen gehabt
habe. Und da bist du jetzt ja auch wieder zurückgekehrt und das freut uns alle sehr. Liebe Nico, die Zeit ist schon rum. Es war eine große Freude. Wie kommst du jetzt mit der Bahn? Fährst du mit der Bahn nach Dagebüll oder wie machst du das? Oder mit dem Auto?
Ich treffe jetzt noch einen Freund in Hamburg. Ich gehe jetzt in mein Hotel und fahre morgen früh.
Lieber Nico, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Schöne Zeiten auch für. Schöne Grüße an die Insel. Ich bin neidisch auf dich, dass du jetzt so lange auf Föhr sein kannst. Und vielen Dank und viel Erfolg mit den nächsten Projekten. Da sind wir natürlich alle ganz gespannt. Vielen Dank.
Ich danke dir, Lars. Danke.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.